Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
2,5 Jahre russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine. Immer mehr Städte und Dörfer werden in Schutt und Asche geschossen. Immer mehr Dörfer und Städte sind reine Ruinenlandschaften. Ich war Ende Juli bei Wovchansk, einer Stadt im Nordosten der Ukraine. Das ist eine Kleinstadt, die ist auch schwer vom russischen Angriffskrieg getroffen worden. Ist mittlerweile eben auch, wie so viele andere Städte und Dörfer, eine Ruinenlandschaft. Und Wovchansk war, das haben uns viele Leute erzählt, einmal eine blühende Stadt, eine relativ wohlhabende Stadt. Jetzt, wenn man Videoaufnahmen aus der Stadt sieht, Drohnenaufnahmen aus der Stadt sieht, sind die meisten Gebäude zerstört, die Straßen sind voller Trümmer und die allermeisten Menschen haben die Stadt verlassen. Ich habe bei unserem jüngsten Besuch in der Ukraine Menschen getroffen aus Wovchansk, in der Nähe von Wovchansk, die aus der Stadt herausgekommen sind, beziehungsweise die in der Stadt kämpfen, also Soldaten. Und habe mit ihnen darüber gesprochen, wie die Lage in Wovchansk ist. Und das waren teilweise sehr bewegende Gespräche, besonders mit der alten Dame namens Kapitolina Oleksandrivna, die sehr, sehr verzweifelt war, weil sie lange Zeit in Wovchansk gelebt hat und jetzt erst vor kurzem rausgekommen ist und ihr relativ klar ist, dass sie nicht mehr zurückkommt. In der heutigen Folge unseres Podcasts im Krisenmodus werde ich euch die Geschichten dieser Leute erzählen, euch erzählen, wie die Leute mit der Situation zurechtkommen. Und ich werde außerdem eine kleine Übersicht geben, wie die aktuelle Lage im Nordosten ist, wo die Russen ja im Mai eine lokale Offensive gestartet haben.
Wir haben nichts mehr. Ein Kugelhagel hat unser Haus getroffen. Alles ist sofort eingestürzt. Jetzt sind wir hier und leben jetzt bei den Eltern unserer Schwiegertochter.
Im Krisenmodus. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Im Krisenmodus. Mein Name ist Jan Jessen, ich bin Journalist und Kriegs- und Krisenreporter für die Funke Mediengruppe. Meine Berichte könnt ihr auf den Portalen und in den Titeln der Funke Mediengruppe lesen, beispielsweise der NRZ, WAZ, im Hamburger Abendblatt oder der Berliner Morgenpost. Heute erzähle ich euch von der schwierigen Situation in Wovchansk, einer Kleinstadt im Nordosten der Ukraine. Die ist direkt an der russischen Grenze. Und das ist eine Kleinstadt mit ehemals 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und diese Stadt war eigentlich schon von Anfang an, also seit dem russischen Überfall im Februar 2022, eine Frontstadt. Dort gab es immer wieder Raketenangriffe, dort gab es immer wieder Artillerieangriffe. Ganz am Anfang dieses russischen Überfalls ist Wovchansk auch kurzfristig besetzt worden, konnte dann wieder befreit werden von der ukrainischen Armee. Und jetzt haben die Russen am 10. Mai eine lokale Offensive gestartet in der Region im Nordosten. Das Ziel war, auf die Millionenstadt Kharkiv vorzustoßen. Da befinde ich mich jetzt übrigens gerade. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich in der Ukraine. Und ganz konkret jetzt eben, wie gesagt, in Kharkiv sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke, eine große ukrainische Fahne, die über einem Gebäude weht. Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Und die Russen haben versucht, mit ihrer Offensive in die Nähe dieser Stadt zu kommen, damit diese Stadt wieder in Artilleriereichweite ist. Die Russen wollten außerdem eine Pufferzone aufbauen. Es gibt also auch seitens der Ukraine Beschuss des russischen Territoriums. Und das wollten die Russen wohl auch durch diese Offensive verhindern. Und außerdem, das ist das dritte Element, wollten sie von den Kriegsschauplätzen im Osten und im Süden ukrainische Truppen abziehen. Das ist ihnen gelungen. Also sind viele Einheiten in die Region im Nordosten verlegt worden. Und was den Ukrainern gelungen ist, und das hat viele Beobachterinnen und Beobachter überrascht, war, den russischen Vormarsch aufzuhalten. Allerdings hat dieser Erfolg, dieser militärische Erfolg, einen sehr, sehr hohen Preis, nämlich den totalen Untergang von Wovchansk. Die Gebäude sind mittlerweile in Wovchansk zu 90% zerstört. Es gibt noch etwa 100 Einwohnerinnen und Einwohner von den ehemals 20.000, die in Wovchansk geblieben sind. Denen geht es natürlich fürchterlich. Wir haben versucht, in die Stadt reinzukommen, um einfach mal mit diesen Menschen zu sprechen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Lage in der Stadt ist. hatten auch eine Einladung eines Brigadekommandeurs, der gesagt hat, also wenn ihr das wollt, dann bringe ich euch rein. Das ist dann im letzten Moment gecancelt worden, weil der Weg einfach dorthin wirklich super gefährlich ist. Ständig sind russische Drohnen in der Luft. Es gibt russische Drohnen, die Minen auf die Straßen legen, auf die Zufahrtsstraße nach Bobtschansk. Am Tag davor, bevor wir mit diesem Brigadekommandeur gesprochen haben, jetzt sind noch Kameraden von ihm gestorben, als ihr Fahrzeug über eine Mine gefahren ist. Und dann haben sie im letzten Moment gesagt, nein, also das können wir nicht beantworten. Wir bringen euch da nicht rein. Deswegen haben wir uns in der Peripherie von Bobtschansk bewegt. Also wir haben uns verschiedene Plätze angeguckt, haben dort mit Soldaten gesprochen, haben mit einer Dame gesprochen, die aus Bobtschansk rausgekommen ist und einem Polizisten, der in Bobtschansk gearbeitet hat.
Es ist ihnen egal. Und sehen Sie, wenn Deutschland, also Deutschland oder die EU oder England oder Amerika uns diese Flugzeuge gegeben hätte, dann würden Sie vielleicht heute nicht eine ältere Frau interviewen müssen, weil Ihr Haus noch intakt wäre. Genauso wie Sie vielleicht nicht verstehen, man muss nur erst mal unter Beschuss stehen. Erst dann versteht man, was Krieg ist.
Das ist Sergei, der das sagt. Sergei ist ein Mensch, der uns gebracht hat zu einem Ruheraum von Soldaten. Also Sergei selber ist auch Soldat, war aber, als wir mit ihm unterwegs waren, in Zivil unterwegs. Und dann sind wir in ein kleines Dorf gefahren, den Namen darf man nicht nennen, aus Sicherheitsgründen. Und in diesem Dorf es war komplett verlassen von Einwohnerinnen und Einwohnern und in den Häusern hatten allerdings ukrainische Soldaten Position bezogen. Also die haben da sozusagen ihren Ruheraum gehabt. Das waren Soldaten, die in der Stadt waren, in Bobtschansk, da gekämpft hatten. Und die jetzt, wie gesagt, nach 4 Tagen jeweils werden die rausrotiert aus der Stadt, weil sie dann einfach erschöpft sind. 4 Tage nicht schlafen, kaum was essen, ständige Straßenkämpfe. Und da haben wir eben diese Soldaten getroffen. Und das waren Dimitri und sein Kumpel Alexei. Die beiden, die sahen wirklich ziemlich kaputt und müde aus und erschöpft und haben mir erzählt, wie die Situation in der Stadt ist. Also zum einen, dass die Stadt eben komplett zerstört ist. Zum anderen, das fanden sie besonders bitter, wird Bobtschansk mit Gleitbomben attackiert von den Russen. Gleitbomben, das ist ein relativ neues Phänomen in diesem Krieg. Also die Russen setzen die jetzt aktuell inflationär ein. Nicht nur in Bobtschansk, sondern auch in Lipsi, ein Dorf, was sehr, sehr heftig umkämpft ist, auch im Nordosten. Oder in Toretz, New York, Städten im Osten der Ukraine. Das sind bis zu 3 Tonnen schwere Bomben, die, deswegen heißen sie Gleitbomben, über eine Distanz von 70 Kilometern fliegen können. Also die werden nicht abgeworfen und fallen einfach runter, wie man das üblicherweise von Bomben kennt, sondern das sind Bomben, die haben so ein kleines Leitwerk und können dann relativ präzise in Ziele reingesteuert werden. Und diese Dinger machen den ukrainischen Soldaten wirklich Angst. Das muss der Horror sein. Also die pulverisieren einfach komplette Wohnblocks. Wie gesagt, bis zu 3 Tonnen schwer, da steht einfach nichts mehr. Und entsprechend werden auch dann die ukrainischen Positionen zerstört. Und deswegen ist die Situation da für die ukrainischen Soldaten eben sehr, sehr schwierig. Und das haben uns auch diese beiden Soldaten erzählt, Alexei und Dmytro.
Ich kann sagen, dass es dort sehr schwierig ist. Freunde von uns sind dort, wir sind mit ihnen in Kontakt und sie sagen, dass es schwierig ist, sehr schwierig.
Und ja, sie hoffen eben auf diese F-16 Kampfflugzeuge, die mittlerweile in der Ukraine hier angekommen sind. Gestern, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, gab es erst Nachrichten davon, dass 6 F-16 Kampfflugzeuge endlich eingetroffen sind in der Ukraine, jetzt im Himmel gesichtet worden sind. Das ist sehr, sehr wichtig, denn davon erhoffen sich die ukrainischen Soldaten, dass es irgendein Mittel gegen diese Gleitbomben gibt, dass möglicherweise auch die Trägersysteme oder die Flughäfen angegriffen werden können, jenseits der Grenze. Und ja, Sergei hat es ja gerade gesagt, das Problem ist, wir reagieren eigentlich immer ein bisschen zu spät. Also jetzt ist Bobtschansk kaputt, jetzt ist Bachmut kaputt, jetzt ist Avdiivka kaputt, jetzt sind andere Städte in der Ukraine kaputt. Und eigentlich hätte man das möglicherweise verhindern können, wenn entsprechende Waffenlieferungen vorher gekommen wären. Das ist das, was ich immer wieder höre, wenn ich in der Ukraine unterwegs bin, dass nicht nur die Soldaten und Soldatinnen, sondern auch die Zivilistinnen und Zivilisten zwar dankbar sind auf der einen Seite für die Waffenlieferung aus dem Westen, aber andererseits auch sagen, es wäre eben schön gewesen, wenn diese Waffenlieferungen vorher erfolgt wären. Was mich immer wieder beeindruckt, sind die Geschichten, die die Menschen erzählen. Also nicht nur die Soldatinnen und Soldaten, sondern auch die Zivilistinnen und Zivilisten. Und ich habe ja eingangs gehört, was Kapitolina Alexandrivna gesagt hat. Eine alte Dame, die habe ich in Stary Saltiv getroffen. Das ist ein Dorf südlich von Bobtschansk. Da lebt sie jetzt im Haus der Eltern ihrer Schwiegertochter. Und sie hat lange, lange Zeit in Wovschansk gelebt. Jetzt muss sie eben raus. Und dass sie überhaupt rausgekommen ist, das ist quasi ein Wunder. Also sie hat eben eine Bombardierung erlebt. Und wie sie sie erlebt hat, hat sie mir auch gesagt.
Wir hatten im Haus die Fenster abgedeckt und es war still. Dann sind wir auf die Veranda, weil es drinnen warm und dunkel war, haben dort gesessen und was gegessen. Und in einer Sekunde, verstehen Sie, hat Gott uns einfach gerettet.
Kapitolina, 74 Jahre alt, hat 52 Jahre in Wovschansk gelebt, hat mir erzählt, wie toll das Leben da war, hat immer wieder geweint, wenn sie davon berichtet hat, wie schön es doch in Wovschansk war, wie grün die Stadt war, was sie für ein gutes Leben hatten. Und ja, dann erlebt sie also die Zeit auch nach dem russischen Überfall im Februar 2022, erlebt, wie Wovschansk zum ersten Mal besetzt wird, erlebt die immer wiederkehrenden Bombardierungen von Wovschansk, aber beschließt, erstmal da zu bleiben mit ihrem Ehemann. Also es war zwar schlimm, aber sie sagt, das ist meine Heimatstadt, also ich wollte da bleiben. Aber dann erleidet ihr Mann im Januar einen schweren Schlaganfall, ist auf Hilfe angewiesen, macht das Leben natürlich noch schwieriger. Immer mehr Einwohnerinnen und Einwohner verlassen Wovschansk. Vor der russischen Offensive im Mai waren es noch gerade mal 6.500, die da geblieben sind von den ehemals 20.000. Und als dann diese Offensive beginnt mit diesen ultraheftigen Bombardierungen, dann wird das Leben natürlich völlig unerträglich für die Menschen und alle versuchen irgendwie rauszukommen. Kapitolina hat gewartet, bis eben ihr Haus bombardiert worden ist. Das war am 13. Juni und zwei Tage später explodiert nochmal ein Geschoss in der Nachbarschaft, vernichtet 7 Häuser auf einen Schlag. Und dann wollen sie also raus, kriegen aber keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Freiwilligen, weil natürlich kein Strom mehr da war, kein fließend Wasser, keine Möglichkeit, irgendwie Leute zu kontaktieren. Sie leihen sich dann für 250 Euro, das ist enorm viel Geld, ein Auto von einem Nachbarn, der noch irgendwie in der Stadt ist, und dann schaffen sie es irgendwie aus der Stadt raus. Wie gesagt, ein Wunder. Aber diese Frau ist natürlich völlig zerstört. Also sie weiß, sie wird wahrscheinlich nie wieder nach Wovschansk zurückkommen. Was ihr noch bleibt, sind die Erinnerungen an ihre Stadt. Sie weiß auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Hat natürlich nur das mitgenommen, was sie eben mitnehmen konnte. Und sitzt jetzt eben in diesem Haus in Stary Saltiv. Und weiß, der Winter steht jetzt vor der Tür. Und ja, wusste halt nicht, wie es jetzt wirklich weitergeht. Und das sind eben Dinge, die man immer wieder und immer wieder hört von den Menschen. Gerade den älteren Menschen, die aus diesen umkämpften Städten rauskommen, die stehen vorm Nichts, am Ende ihres Lebens, wissen, sie kommen nicht mehr in die Heimat zurück. Und das ist natürlich ein fürchterliches Schicksal, was sie erleiden. Ein anderer Mensch, den ich in Stary Saltiv getroffen habe, übrigens ein interessantes kleines Dörfchen, das ist so ein, ja, im Prinzip so ein Feriengebiet, Stary Saltiv, wo früher, vor dem russischen Überfall im Februar 2022, sehr viele Russen auch Urlaub gemacht haben, also hingekommen sind, da gibt es einen großen See, so einen Stausee, wo man angeln kann, und da gab es also sehr, sehr viele Russen, die dort hingekommen sind und da einfach eine schöne Zeit verbracht haben. Das ist jetzt natürlich alles vorbei und wird wahrscheinlich auch für die Zukunft und für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte vorbei sein. Denn das, was den Ukrainern angetan worden ist durch den russischen Überfall, das werden sie, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Und mittlerweile, muss man auch sagen, gibt es da eben auch sehr viel Hass. Ein anderer Mensch, den ich in dem Dorf getroffen habe, war ein Polizist. Ein junger Mann, der hat uns allerdings gebeten, seinen Namen bitte nicht zu nennen. Das ist manchmal so ein bisschen kompliziert in der Ukraine, wenn man mit Soldatinnen, Soldaten oder eben Leuten aus der Polizei redet. Wenn die kein Go haben von ihren Presseoffizieren, dann wollen sie eigentlich immer, dass sie namentlich nicht genannt werden. So war es eben auch bei ihm. Aber er konnte mir trotzdem erzählen, wie es aktuell in Wovschansk aussieht.
Aktuell ist die Lage in Wovschansk schwierig. Es finden Straßenkämpfe statt mit Schusswechseln. Unsere Jungs haben es im Moment in der Beziehung schwer, aber wir halten noch Stand.
Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass die Fahrt nach Wovschansk rein super gefährlich ist. Es ist also nicht nur diese Gleitbomben, die nahezu täglich auf die Stadt runterprasseln. Dieser Polizist erzählte uns, dass die mindestens 30 Bomben pro Tag auf Wovschansk abgefeuert werden. Das ist einfach unfassbar viel und macht das natürlich super gefährlich, in der Stadt selber zu sein. Aber eben auch der Weg dahin ist sehr, sehr gefährlich. Und deswegen vermeidet es dieser Polizist und vermeiden es auch seine Kolleginnen und Kollegen, in die Stadt zu fahren, weil er sagt, die russischen Drohnen machen einfach gezielt Jagd auf uns. Aber manchmal, sagt er, muss man eben das Risiko eingehen, um Menschen aus der Stadt rauszuholen. Und zwei seiner Kollegen haben noch vor 2 Wochen eine Familie rausgeholt, die tagelang wohl in einem Keller gesessen hat aus Angst vor den Bomben und völlig verzweifelt war. Und wie gesagt, haben es aber geschafft, rauszukommen. Und haben das dann eben überlebt. Und das ist wirklich ein Glück, muss man sagen. Also es ist hier in der Ukraine ganz häufig purer Zufall, Leben oder Sterben. Du kannst es irgendwie nicht wirklich, also dieses Risikomanagement in der Ukraine, ob jetzt für uns als Journalisten oder eben auch für die Zivilisten, ist einfach schwierig, weil du weißt nie, wo Bomben runterkommen, wo Geschosse runterprasseln. Und das Überleben dann tatsächlich manchmal einfach auch Glückssache. In Wovchansk sollen, hat mir der Polizist erzählt, mindestens 200 Leute bislang gestorben sein. Also Zivilistinnen und Zivilisten, viel, viel mehr Soldaten natürlich. Man redet davon, also dass tausende Russen und ukrainische Soldaten da bislang gefallen sind. Aber alleine Zivilistinnen und Zivilisten, mindestens 200. Das sind nur die, wo dieser junge Polizist eine Einschätzung von hatte. Der Nordteil Wovchansks ist besetzt von den Russen. Was da passiert, wie es da den verbliebenen Zivilisten geht, weiß kein Mensch. Und es gab wohl am Anfang, als die Russen da reinmarschiert sind, sehr, sehr viele Hilfsanfragen aus dem Norden der Stadt. Aber die konnten eben natürlich nicht beantwortet werden, weil man da eben nicht reinfahren konnte, weil, wie gesagt, russisch besetzt. Allerdings, und das ist eben auch sowas Typisches für die Ukraine, gibt es eben nicht nur diese Verzweiflung und diese komplette Zerstörung und auch die Wut, Hass, Verzweiflung, wie auch immer, sondern es andererseits gibt es, also neben diesen traurigen Geschichten, neben diesen fürchterlichen Geschichten von der Front, von dem, was die Menschen erleiden mussten in den zerbombten Städten und wie sie dann gerettet werden und wie gesagt, wie verzweifelt sie einfach sind und traurig sie sind, gibt es allerdings auch immer, und das finde ich total beeindruckend, diese Geschichten von Widerstandsfähigkeit, von dem Willen zu bleiben, wieder aufzubauen. Und das habe ich in Stary Saltiv eben auch erlebt. Diese Stadt ist nur wenige Kilometer entfernt von Wovchansk. Wovchansk liegt ein bisschen weiter nördlich. Und Stary Saltiv sieht man auch überall Spuren des Krieges. Also die Häuser haben Narben von Schrapnellen. Die Kirche ist zerschossen worden. Also der Hauptturm der kleinen Dorfkirche ist völlig kaputt. Aber die Menschen bauen da mittlerweile schon wieder auf. Und ein besonders schönes Beispiel, das habe ich erlebt, ein bisschen außerhalb von Stary Saltiv, da habe ich Dennis getroffen.
Dies ist meine Gemeinschaft, dies ist mein Land und ich habe beschlossen, mich um sie zu kümmern. Für die Zukunft haben wir, so Gott will, schon Pläne, was wir machen können.
Dennis ist auch Polizist, allerdings keiner aus Wovchansk, sondern er ist sozusagen der Sheriff von Stary Saltiv. Und in diesem Dorf, habe ich ja gesagt, auch die Auswirkungen des Krieges deutlich zu sehen. Kirche zerstört, die viele Ladenlokale zerstört, viele Häuser zerstört. Aber es wird aufgebaut. Als wir Dennis getroffen haben, hat er uns so ein bisschen rumgeführt in Stary Saltiv, hat uns diese Kirche gezeigt, die zerschossen worden war, wo mittlerweile der Hauptturm, im Hauptturm so ein neues Gerüst schon steht. Da sind also Handwerker aus Kharkiv beschäftigt und bauen diese Kirche wieder auf. Ein relativ reicher Geschäftsmann finanziert das. Und Dennis hat mich auch zu einem Gestüt gebracht, was ein bisschen außerhalb des Dorfes ist. Das ist ein wirklich schöner Ort mit 27 Pferden insgesamt. Und diese Pferde sind zurückgelassen worden von ihrem Besitzer. Dieser Besitzer war wohl Kollaborateur, also als die Russen 2022 in der Region waren, hat er sich mit ihnen verbrüdert. Und als die Gegend dann befreit wurde im Herbst 2022, hat er sich auf den Weg nach Russland gemacht und hat sein Gestüt im Stich gelassen. Und Dennis kümmert sich jetzt mit noch jemand anderem, den hört ihr gleich, um diese Pferde. In der Kirche haben wir auch mit einem der Handwerker gesprochen, der vor Ort ist. Wie gesagt, die Leute sind aus Kharkiv, in der Stadt, in der ich jetzt gerade aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme bin. Und die sind da hingekommen, um diese Kirche aufzubauen. Sind Handwerker, klar, sie kriegen dafür Geld. Aber hat auch sehr deutlich gemacht, warum er das tut, obwohl ganz in der Nähe gekämpft wird.
Und hier sind wir und bauen das wieder auf, was zerstört wurde. Nach all den Unruhen, die uns die russische Welt eingebrockt hat und all dem.
Ja, das ist eben das, was ich vorhin auch schon sagte. Also dieser Mut und diese Widerstandsfähigkeit und der Wille, einfach weiterzumachen, das finde ich eben total spannend. Und auch, das ist uns überall begegnet in der Ukraine. Also nicht nur im Nordosten, wo wir eben jetzt bei unserem jüngsten Aufenthalt waren, sondern auch im Osten oder im Süden der Ukraine. In einer der nächsten Folgen werden wir auch Freiwillige vorstellen, die trotz Lebensgefahr in irgendwelche Städte reinfahren, um Menschen mit Nahrung zu versorgen, um Menschen aus Städten herauszuholen und in Sicherheit zu bringen. Das ist schon sehr bemerkenswert, was man da für Menschen trifft in der Ukraine. Auf dem Gestüt bin ich auch Oleksiy begegnet, der als sozusagen als Stallknecht gearbeitet hatte unter dem vorherigen Besitzer seit 14 Jahren. und eine sehr starke Bindung zu ihnen hat. Und ja, für ihn ist das auch so eine, dass er einfach weiterarbeiten kann. Das gibt ihm auch so ein Stück weit Halt.
So, меня Алексей.
Mein Name ist Alexei, ich bin 54 Jahre alt und ich bin verantwortlich für diese Pferde. Ich war bei jeder Geburt dabei. Ich mag sie alle, denn wenn es in deinen Händen geboren wird, dann liebst du es.
Kommen wir aber nochmal zurück zu Kapitolina. Kapitolina, diese arme alte Frau, die aus Wobchansk fliehen musste, mit ihrem schwerkranken Mann, die jetzt in dem Haus der Eltern ihrer Schwiegertochter sitzt und ja, leider Gottes etwas ratlos ist. Also da sind wir dann auch wieder dabei, dass jemand wirklich verzweifelt ist. Und ja, sie hat mir auch noch sehr deutlich gesagt, warum das so ist.
Wie finde ich eine Freiwilligenorganisation, die uns helfen kann? Ich kann nicht nach Kharkiv fahren. Wir haben keine Kleidung für den Herbst und den Winter. Wie finde ich einen Freiwilligen, der uns helfen kann?
Kapitolina sucht wie viele, viele andere Menschen nach Hilfe. Es sind mittlerweile über 5 Millionen Binnenvertriebene alleine in der Ukraine plus nochmal 4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die zu Flüchtlingen außerhalb des Landes geworden sind. Das ist natürlich für alle eine sehr, sehr schwierige Situation. Und es wäre natürlich schön, wenn diesen Menschen geholfen würde. Es gibt verschiedenste Hilfsorganisationen, die da vor Ort sind. Wir packen euch ein paar in die Shownotes rein, damit ihr, wenn ihr das wollt, diesen Menschen auch Unterstützung geben könnt. Ja, die Geschichten, die wir da in der Region Wobchansk gehört haben, die ähneln leider so vielen Geschichten, die wir in den vergangenen Jahren immer wieder zu hören bekommen haben. Soldaten, die kämpfen, die einfach nicht aufgeben wollen, Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen und Menschen, die auf der anderen Seite versuchen, irgendwie ein normales Leben aufrechtzuerhalten und weiterzumachen, trotz des Krieges. Das ist immer wieder berührend, immer wieder spannend und kommen wir vielleicht nochmal kurz zur Lage. Jetzt Ende Juli, Anfang August, wie gesagt, die Russen sind mit ihrer Offensive, mit den Zielen ihrer Offensive im Nordosten nicht viel weiter gekommen. Das muss man sagen, ist ein kleiner militärischer Erfolg der Ukraine. Das ist ein Erfolg, der auch in diesem Jahr sehr selten ist, muss man sagen, denn gerade im Osten, im Bereich Donetsk, Luhansk und so weiter, marschieren die Russen täglich vor, erobern mehrere Quadratkilometer Land. Das ist nicht viel, das sind kleine taktische Erfolge der russischen Armee, die sie mit unfassbar viel Material und vor allem Soldaten bezahlen. Also sterben jeden Tag hunderte russische Soldaten an der Front. Und gleichwohl haben sie da tatsächlich Erfolge. Die Ukrainer müssen ein Dorf nach dem nächsten aufgeben im Osten. Im Nordosten, im Raum Kharkiv, ist ihnen das nicht gelungen, den Russen, sondern da haben es die Ukrainer geschafft, zumindest diesen Vormarsch aufzuhalten. Und das ist ein Erfolg, der möglicherweise auch ein bisschen für neuen Mut sorgt. Das ist übrigens auch ein Erfolg, der damit zusammenhängt, dass es ihnen gestattet worden ist, erst vor kurzem, ja, vor wenigen Monaten, das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass die Ukrainer jetzt ihre Raketen, ihre Geschosse, die sie vom Westen geliefert bekommen haben, auch nach Russland selbst reinfeuern können, um da beispielsweise Versorgungsrouten zu unterbrechen, um beispielsweise Öldepots anzugreifen, um beispielsweise Waffendepots zu attackieren oder Flughäfen zu attackieren. Das hat sicherlich geholfen, diesen Vormarsch aufzuhalten und zeigt eben auch, wie sinnvoll es war, den Ukrainern das zu erlauben. Und ja, das ist immer die große Frage oder das ist ja immer so ein Argument, was wir in Deutschland hören, man wolle diesen Krieg nicht eskalieren. Ich sage immer, wenn ich hier gewesen bin, Putin ist derjenige, der diesen Krieg angefangen hat. Putin ist derjenige, der diesen Krieg eskaliert. Putin ist derjenige, der schuld daran ist, dass Städte in Schutt und Asche gelegt werden. Und deswegen ist es immer ein bisschen merkwürdig, wenn ich höre, möglicherweise könnte dieser Krieg eskalieren für diese Menschen. Hier in der Ukraine ist der Krieg schon lange massiv eskaliert. Und deswegen halte ich es für richtig, dass sie alle Möglichkeiten in die Hand bekommen, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Das war die aktuelle Folge unseres Podcasts im Krisenmodus. Produziert hat sie Alexander Baumeister. Er ist auch Journalist, arbeitet als Hörfunkredakteur beim Radiosender der Funke Mediengruppe. Und falls euch der Podcast gefällt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, wo ihr uns auch immer zuhört, bei Apple, Spotify oder sonst wo. Oder uns weiterempfehlt an bekannte Freunde, Verwandte oder sonstige Menschen, denen dieser Podcast gefallen würde. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Ich bin jetzt noch ein paar Tage in der Ukraine und habe auf jeden Fall ein paar spannende Geschichten und O-Töne im Gepäck, wenn ich zurückkomme. Macht's gut, bis denn, bye bye.
Im Krisenmodus. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Podcast von Funke.